Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Was ist sicher? Vielleicht auch erstmal die Frage, wofür brauche ich eigentlich überhaupt Sicherheit? Wenn man sich mit der Thematik Sicherheit beschäftigt, dann kommt gleich die Frage auf, ja, alles ist unsicher, wie wir es gerade auch gehört haben. Aber wofür brauchen wir denn eigentlich überhaupt Sicherheit? Nun, wir Menschen sind ja keine Kuh. Eine Kuh, die frisst das, was vor der Nase ist und wartet auf den Tag, wann der Trecker kommt, sie abzuholen zum Schlachthaus. Weiß die Kuh zwar nicht, aber irgendwann ist das Leben einer Kuh mal zu Ende und solange ist sie entweder draußen auf der Wiese oder aber sie ist im Stall und frisst. Und je nachdem, zu welchem Zweck sie da ist, setzt sie kräftig Fleisch an oder aber sie gibt Milch oder sie gibt Kälber oder aber es ist ein Bulle und der muss groß und stark werden, damit er möglichst viel auf die Waage bringt. Als Schlachtgewicht. Solche Wesen sind wir nicht als Menschen. Wir sind darauf angelegt zu handeln und zwar zukunftsorientiert. Wir haben auch nicht Augen, die nur nach unten gerichtet sind, auf das Gras, sondern wir können uns auch die Bäume angucken. Wir können auch mal zu den Sternen hochschauen und das unterscheidet uns von einem Tier. Wenn wir irgendetwas tun, dann planen wir gegebenenfalls auf der Erkenntnis, die wir haben, aber wir gehen auch von irgendwelchen Annahmen aus. Wenn ich ein Haus baue zum Beispiel, dann möchte ich gerne wissen, wie stark kann ich mich verschulden. Dann muss ich wissen, in welche Richtung tendiert denn der Kapitalmarkt oder der Zinsmarkt. Wenn ich irgendeine Entscheidung treffe in Bezug auf eine Berufswahl, ich werde wahrscheinlich nicht Hufschmied werden heute. Das ist ein Beruf, der eher nicht mehr gebraucht wird. Wobei diejenigen, die es sind, die haben den riesengroßen Vorteil, dass sie sehr gefragte Leute sind. Weil die Rennpferde ja auch beschlagen werden müssen. Und mein Meister, bei dem ich damals meine Ausbildung gemacht habe im Rahmen des Studiums, der war bei der Firma Thyssen als Ausbildungsmeister und der hat sein normales Gehalt gehabt. Aber wenn der ein einziges Wochenende auf der Rennbahn gewesen ist, dann hat er mehr auf der Rennbahn verdient als den ganzen Monat vorher mit den Azubis. Ja, Berufswahl, Haus bauen, auch wenn es darum geht, irgendwo eine Lebensversicherung abzuschließen, so irre wie dieses Wort eigentlich überhaupt ist, weil wenn irgendwas nicht dabei versichert wird, dann ist es das Leben, sondern eigentlich müsste es Todesversicherung heißen, aber sowas kann man nicht verkaufen, also nennen wir es Lebensversicherung, weil das soll ja schließlich die sozialen oder die finanziellen Folgen meines Todes ein wenig für meine Hinterbliebenen absichern. Ja, wir brauchen Entscheidungsparameter. Und für die Entscheidungsparameter bieten sich an, wie sieht denn die Lage heute aus und welche Signale bekomme ich? Und da sieht es im Moment nicht ganz gut aus. Wir haben ja heute, ihr seid ja hier in Niedersachsen, ich habe gehört, Niedersachsen, obwohl die wohl etwas später die Landtagswahl hatten als die Bundestagswahl, sind die schon wesentlich weiter mit der Koalitionsbildung und irgendwo steht da wohl irgendwo die Unterschrift bald an. Im Bund sind die noch nicht so weit. Man möchte da gerne mal in tropische Weiten gehen mit Jamaika. Und das bedeutet für alle eine große Unsicherheit. Das heißt, wer will jetzt noch groß Geld investieren im finanziellen Bereich oder ähnliche Dinge mehr? Nun, die Unsicherheit ist eigentlich eher unser Problem, nicht die Sicherheit. Es gibt einen namhaften Hersteller von Sicherheitstechnik. Und die haben einen gewissen Anspruch auch an Ehrlichkeit. Die werben in ihrem Slogan damit, ich finde das sehr schön, das gute Gefühl der Sicherheit. Also im Grunde genommen verkauft man mit den Produkten Gefühle. Man fühlt sich sicher, weil irgendwo eine Alarmanlage oder ein Vorhängeschloss ist, weil ein dicker Riegel da ist. Deswegen fühle ich mich sicher. Wenn ich allerdings die Wohnung abgeschlossen habe und der Räuber ist schon drin, dann wird es etwas schwierig. Also auch das ist unsicher. Muss ich also erst durch die Wohnung durchgehen, schauen, ob hinter keinem Vorhang irgendwo einer steht, um dann abzuschließen, damit kein zusätzlicher reinkommt. Aber das gute Gefühl der Sicherheit ist in Sicherheit nicht, wirklich nicht viel wesentlich mehr als ein Gefühl. Wir müssen ganz klar konstatieren, feststellen, ja, das ist so. Es gibt keine Sicherheit. Es gibt wohl eine Minimierung eines Risikos, aber Sicherheit gibt es nicht. Keine absolute. Denn wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wenn irgendwo ein Herrscher stirbt in irgendeinem Staat, wo es etwas schwierig ist mit den Machtverhältnissen, da kann es sein, dass der Ölpreis urplötzlich explodiert oder aber, dass irgendwo Kriege angefangen werden, in die wir vielleicht bündnismäßig hineingezogen werden oder. Man weiß es nicht. Aber ich persönlich möchte eigentlich gerne mein Leben auf irgendwelche sicheren Annahmen bauen. Und ich möchte gerne ein Gebäude, das Gebäude meines Lebens auf etwas bauen, woran ich mich festhalten kann. Wo ich sagen kann, das bleibt jetzt auch. Und morgen kommt es nicht und kollabiert. Ich möchte gerne etwas Bleibendes schaffen. Viele Menschen bauen sich Denkmäler schon zu Lebzeiten. Denen ist es dann wichtig, dass der eigene Name in positiver Weise noch über Generationen hin bekannt ist. Weil das ist ja auch ein dummes Gefühl. Man muss mal ganz nüchtern sehen. Ja, wir gehen über irgendeinen historischen Friedhof, der kein echter Friedhof mehr ist, sondern nur noch ein Park. Und dann findet man dort nur noch so ein paar verwitterte Zahlen, die in einen Stein eingegraben sind. Das sind noch keine 150 Jahre her. Und der Name, der da steht, der sagt einem überhaupt nichts. Es gibt wahrscheinlich keinen Lebenden mehr auf der Erde, dem dieser Name etwas sagt. Und das Ganze, was dazwischen dem Geburts- und Sterbedatum ist, das ist nur so ein Strichelchen. Und mehr ist nicht übrig geblieben. Aber ich möchte gerne etwas Bleibendes haben. Mindestens mal meine Kinder und vielleicht auch meine Enkelkinder, die sollen sich an Opa und Oma erinnern können. Und vielleicht steht das Haus ja noch in 100 Jahren und dann sagen, da haben meine Urgroßeltern drin gewohnt. Oder da bin ich geboren worden oder ähnliche Dinge mehr. Ja, materielle Sachwerte, Geld auf der einen Seite. Politik braucht Sicherheit für Planungsgrundlagen, aber ich auch. Wir haben über militärische Dinge gesprochen. Wenn man sich das momentan anguckt, wie durch die Entwicklung, politischen Entwicklungen auch in den USA, so viele Dinge, die scheinbar absolut sicher gewesen sind. Transatlantisches Bündnis und ähnliche Dinge mehr, NATO. Da kriselt es unten im Südosten, da kriselt es im Westen und schon stellt Europa eine eigene Armee auf. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und im ganz persönlichen Bereich, von dem wir gerade sprachen, wie sieht es aus mit der Sicherheit in Beziehungen? Es ist ja erfreulich, dass es einen Trend gibt, der etwas umgekippt ist, darf man vielleicht sagen, nämlich, dass es nicht mehr ganz so viele Scheidungen gibt. Die Scheidungsanzahl geht zurück, wobei einige auch da sagen, bitteschön, es werden ja kaum mehr Ehen geschlossen. Also irgendwo läuft das gegeneinander. Aber die jüngere, nachwachsende Generation hat scheinbar doch noch ein großes Interesse daran, auch in festen Beziehungen zu leben. Und da gibt es leider eben auch viele Enttäuschungen. Auch da gibt es keine wirkliche Sicherheit. Wie viele stehen dann hinterher nach 7 Jahren oder nach 10 Jahren vor den Trümmern? Es gibt welche, die feiern noch Großsilberhochzeit, am nächsten Tag zieht er aus und sagt dann, tschüss, das war's. Bis jetzt habe ich die Show mitgemacht, jetzt lebe ich mein eigenes Leben. Keine Sicherheit mehr da. Ein weiteres Thema ist genauso die Sache mit den Arbeitsplätzen. Vielleicht betrifft euch das hier in der Gegend nicht so sehr. Das Unternehmen, wo ich meine ersten Berufsjahre gemacht habe, Siemens in Mülheim, das steht jetzt gerade akut vor dem Schließen. Es ist gut gewesen, dass ich da vor einigen Jahren weggegangen bin, weil ansonsten stünde ich da jetzt auch auf der Straße, wenn ich überhaupt noch da gewesen wäre. Gibt es irgendetwas, worauf ich mich verlassen kann? Nun, es gibt es. Nur, es ist nicht das, was wir vielleicht traditionell erwarten. Weil, wie gerade gesehen, es gibt keinen Lebensbereich, wo es keine Unsicherheit gibt. Aber es gibt jemanden, der gesagt hat, dass es Anker gibt, die halten, dass es Felsen gibt, auf die man bauen oder auf denen man stehen kann. Und ich möchte aus der Bibel, dem Wort Gottes, einmal eine Stelle lesen aus dem Matthäusevangelium. Wenn jemand eine Bibel bei hat, dann ist es vielleicht gut, die mal mitzulesen. Matthäusevangelium, Kapitel 24. Vers 35, und dieser Bibelvers, der steht an 2 weiteren Stellen ebenfalls fast wortgleich. Dort sagt Matthäus 24, Vers 35, da sagt Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Da sagt also jemand, bitte, das, was ich sage, gilt. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern auch dann, wenn Himmel und Erde nicht mehr existieren. Und das ist natürlich eine große Aussage. Die Frage ist, wie belastbar ist diese Aussage? Wenn wir in der Bibel noch eine andere Bibelstelle lesen aus dem Psalm, aus dem Psalm 119, dem längsten Psalm, den es gibt, dort finden wir in Vers 89, dass Gott dort sagt und von seinem Wort gesagt wird: In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Die Bibel zeigt also auf, dass es etwas Verlässliches gibt, und das ist das Wort Gottes. Und ganz konkret das, was Jesus gesagt hat. Und wenn wir noch eine weitere Stelle aus der Bibel nehmen, aus dem 1. Johannesbrief, aus Kapitel 2, dann finden wir dort auch eine sehr bemerkenswerte Aussage, nämlich 1. Brief des Johannes, Kapitel 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Es gibt also eine Möglichkeit zu überdauern. Und nicht nur von heute auf morgen, sondern ja, für immer. Also weit über den Tod hinaus etwas Bleibendes zu haben, und zwar etwas, was positiv ist. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich möchte versuchen, einmal aufzuzeigen, alle drei Stellen, die haben ja damit zu tun, dass es ein Wort Gottes gibt. Und die Frage ist, wie stehe ich dazu? Und ich möchte versuchen, anhand einer Bibelstelle, einer kurzen Begebenheit, die Jesus selber gesagt hat, einmal deutlich zu machen, worum es geht. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, aus Kapitel 7. Den Vers 24. Bis Vers 27. Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, sagt Jesus, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Diese Begebenheit, die Jesus erzählt, macht deutlich, worum es geht. Es geht um die Frage der Sicherheit in meinem persönlichen Leben. Wenn es schon keine Sicherheit von den äußeren Entscheidungsparametern oder Lebensparametern gibt, wenn, sei es Politik oder Krankheit, Arbeitsplatz oder irgendwelche Lebensumstände, der massiven Schwankungen unterworfen sind, dann gibt es doch etwas, worauf ich bauen kann. Und dieses, worauf ich bauen kann, das ist das Wort, das Jesus selbst gesprochen hat. Und die Frage ist, wie stehe ich dazu? Um das Bild zu erklären, wir finden hier genau die Situation, in der wir selber persönlich alle sind. Wir haben ein Lebenshaus, und dieses Lebenshaus, das ist Belastungen unterworfen. Und es gilt jetzt, ein Haus zu bauen, das diesen Belastungen widerstehen kann. Wer sich mal mit der Bautechnik ein wenig auseinandergesetzt hat, der wird wissen, dass man auch da Annahmen treffen muss. Es gibt natürlich, gerade in Deutschland ist alles geregelt. Baurecht ist eine sehr klare Sache, es gibt eine Ordnung, die für das Bauen gilt bundesweit, und dann ansonsten hat jedes Land seine eigenen Länderrechte, wo dann bestimmte Annahmen zugrunde gelegt werden. Schleswig-Holstein ist da anders als Bayern. Die haben unterschiedliche Windlasten, die zum Beispiel annehmen oder irgendwelche anderen Sachen, aber da gibt es dann eine Musterbauordnung und die wird dann hinterher in den Landesbauordnungen, wird die dann runtergebrochen auf die Bedürfnisse. Aber ich kann trotzdem auch im Rahmen dieser Vorschriften sehr unterschiedlich bauen. Wenn man in Amerika gewesen ist und sieht, wie dort Häuser gebaut werden, der denkt sich irgendwie, das kann nicht ganz wahr sein. Ja, das ist dann irgendwie so ein Streichholzbauwerk, hat man den Eindruck. Man denkt sich, die würden irgendwie eine Kulisse bauen für einen Film, aber das sind dann wirklich Häuser, in denen gewohnt wird. Kommt dann ein Hurricane, dann sieht man außer der Bodenplatte und dem stehen gebliebenen Kamin nicht mehr viel, genauso wenig, als wenn da irgendwo eine Feuersbrunst drüber geht. Das sind da wirklich blank geputzte Betonkanten. Das würde bei uns in der Art und Weise, wie auch dieses Gebäude hier errichtet ist, so gar nicht existieren. Bei uns gibt es also andere Ländervorschriften oder Bauvorschriften. Und hier geht es um die Frage des Fundamentes. Da sind zwei Männer, die beide ein Haus bauen. Beide greifen in die Tasche, nehmen Geld in die Hand, gehen zu Obi, zu Tom oder zu sonstigen Praktika oder wie die früher mal hießen, irgendwelchen Bauläden und besorgen sich Baumaterial, oder aber wenn es was Größeres ist, dann gehen sie zu einem Architekten, besprechen das alles mit dem, lassen das ausrechnen. Und dann gehen die hin, wie das so ist, wenn man ein Haus baut, man geht dann und sucht sich die Fenster aus, sucht sich die Fliesen aus, sucht sich die Türgriffe und die Schalter aus von der Elektrik und, trifft Entscheidungen hinsichtlich der Heizung und Dach und was weiß ich nicht alles. Die beiden Männer, die können durchaus ein gleiches optisches Haus dahinstellen. Der eine nimmt nur etwas mehr Geld in die Hand und fängt an, ein Fundament zu machen. Ein Fundament, was 80 cm vielleicht frostfrei gegründet ist. In diesem Fall baut er sein Haus nicht irgendwo am Strand oder irgendwo in Brandenburg an einem sandigen Gebiet, irgendwo in der Nische von einer Waldlichtung, wo nur Sandboden ist, sondern er baut das wirklich auf gewachsenen Felsen. Beide haben vielleicht ähnlich viel Geld ausgegeben, aber beide Häuser, auch wenn sie mit dem Vorgarten zusammen sehr ähnlich aussehen, sie haben einen wesentlichen Unterschied. Der eine ist auf Felsen gegründet und der andere nur auf Sand. Und jetzt kommen die Belastungen. Wir haben davon gelesen, dass der Platzregen herniederfiel. Wenn man lange da wohnt, wo viel Regen runterkommt, der weiß, da muss man sich drauf einstellen. Ansonsten kann es passieren, dass ich hinterher nicht mehr sauber oder vielleicht eines Tages nicht mehr ohne auf die alle Viere zu gehen in mein Haus reinkomme, weil wenn es nicht drumherum befestigt ist, dann sieht es nur noch Matsche, nur noch Schlamm. Platzregen fiel hernieder. Ströme kamen, das Wasser steigt hoch. Und dann die Winde wehten und stürmten jenes gegen jenes Haus an. Winde wehen. In unserem Lebenshaus mögen das vielleicht Krankheiten sein. Mag das Arbeitslosigkeit sein. Mag das eine Trauersituation sein. Viele, viele Einflüsse können es sein, die als Winde auf unser Lebenshaus einwirken. Und wenn dann das Wasser langsam hochsteigt, wenn die Kraft zu Ende geht und man merkt, die Bedrängnis, die wird immer größer, dann gibt es sehr viele Menschen, bei denen schwimmt alles weg. Wer sich mit Menschen mal beschäftigt hat, die vor den Toren der Ewigkeit stehen, die nur noch wenige Stunden vielleicht zu leben haben, dann ist es schon manchmal erstaunlich, wie groß die Verzweiflung ist angesichts eines abgeschlossenen Lebens, angesichts der Tatsache, dass es nichts gibt, was ich noch in der Hand halten kann. Nichts, was ich noch mitnehmen kann. Alles ist weg. Und ich muss feststellen, das ganze Investment meines Lebens war umsonst. Diese Enttäuschung, diese tiefe Enttäuschung, diese Verzweiflung, die sich dann da zeigt bei solchen Menschen, die ist wirklich schlimm. Und die Frage ist, gibt es dazu eine Alternative? Ja, sagt Jesus, es gibt dazu eine Alternative und die lautet: Baue auf das, was ich sage. Nimm nicht das an, was im Internet steht. Nimm nicht das an, was vielleicht dein Mann oder deine Frau oder deine Kinder oder deine Eltern, dein Nachbar, dein Pfarrer oder irgendein schöner Philosoph beim philosophischen Abend von sich gibt, in Radio oder Fernsehen. Schau nicht nach dem, was in der Zeitung steht, sondern nimm das, was ich gesagt habe. Und dann tue das, was ich gesagt habe. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und tut, der ist einem Mann zu vergleichen. Genau das Gegenteil ist davon, wenn einer seine Worte hört. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem Mann verglichen, der macht genau dasselbe wie der Erste auch. Der baut auch ein Haus, aber der baut auf ein anderes Fundament. Und als dann die Prüfungen des Lebens kommen, da ist alles zu Ende. Und wenn der Tod kommt, wenn die Flut dann richtig ansteigt, wenn der Wind noch einmal richtig heftig in Böen ankommt, und das ist das Gefährlichste eigentlich für so ein Gebäude, dann kommt der große Sturz. Zu Ende. Und es fiel und sein Fall war groß. Das Schlimmste, was mir passieren kann, am Ende meines Lebens, ob das mit 60 oder mit 50 oder mit 30 oder mit 80 Jahren ist, im Lebensrückblick feststellen zu müssen, es war umsonst. Mein ganzes Lebensgebäude ist zusammengebrochen. Ja, die Frage ist, was meint Jesus damit, wenn er das so sagt? Nun, es gibt einen Bibelvers, der möchte wirklich ernst genommen werden. Ich darf den mal lesen. Wir haben den im Hebräerbrief stehen, Hebräer Kapitel 9. Hebräer 9, Vers 27 sagt, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Als ich gerade unterwegs hierher gewesen bin, ging eine Meldung durch den Äther, dass ein Mann mit paar an 60 Jahren gestorben ist, mit dem Namen Malcolm Young. Mir sagte der Name überhaupt nichts. Aber als ich dann hörte, was dieser Mann gemacht hat, da wurde mir ziemlich deutlich, was das für ein Drama heute gegeben hat. Dieser Mann, Malcolm Young, ist einer der besten rhythmischen Gitarristen der Welt gewesen und war der Hauptsänger von der Gruppe AC/DC. Und die Gruppe AC/DC ist bekannt für ein Lied, Highway to Hell, die Autobahn zur Hölle. Und liebe Freunde, dieser Mann war schon relativ lange dement, zunehmend dement. Der hat wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, was es bedeutet, aber heute ist seine Seele ins Jenseits gegangen. Und dieser Mann weiß hundertprozentig, worüber wir jetzt reden. Nur es ist, wenn er nicht vorher noch Buße getan hat nach der Bibel, was Jesus gesagt hat, ist er auf der falschen Seite. Der Mann hat wirklich die Autobahn zur Hölle besungen und auch in seinem Leben gewählt. Dafür stand er und er hat viele, viele, viele als Wegweiser mit auf diese Autobahn mitgenommen. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Aber dieser Mann ist jetzt in der Ewigkeit, er ist im Jenseits. Sein Körper und seine Seele sind getrennt, sein Leib liegt noch hier, er wird irgendwie bestattet oder verbrannt, ich weiß es nicht, ist auch total egal. Aber seine Seele ist an dem Ort der Qual, von dem der Herr Jesus auch erzählt hat. Und im Hades sein, im Totenreich, im Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, das sagt Jesus, sieht auf der anderen Seite den er nie beachtet hat hier, der aber nach Gott gefragt hat in seinem Leben und er bittet darum. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, ich möchte die Stelle der Zeit wegen nicht lesen. Dieser Mann hatte nur einen einzigen Wunsch. Und dieser Wunsch ist gewesen, dass dieser Mann auf der anderen Seite, der dort am Ort der Seligkeit gewesen ist, doch zu ihm rüberkommen möchte und seinen Finger in ein Wasserglas tauchen möchte und einmal einen Tropfen von diesem Wasser auf seine Zunge geben sollte. Das war der größte und einzige Wunsch, den er noch gehabt hat. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das hat Jesus gesagt. Lukas Evangelium Kapitel 16. Und das ist, was Gott sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Auch wenn man Malcolm Young heißt. Und danach kommt das Gericht. Ich kann mich darüber lustig machen. Und ich kann sagen, das interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Aber das ändert überhaupt gar nichts an der Tatsache, dass das so ist. Ich möchte ein Beispiel sagen, wo das ganz, ganz deutlich wird, worüber die Bibel spricht. Und ich möchte das lesen aus dem Matthäus-Evangelium, auch was wir heute schon aufgeschlagen hatten, aus dem Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24, Vers 37 und fast wortgleich steht das auch in Lukas Evangelium Kapitel 17, Vers 26. Matthäus 24, Vers 37, dort sagt der Herr Jesus: Denn wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Jesus Christus, der Sohn Gottes, spricht hier von einem Ereignis, was auf den ersten Seiten der Bibel berichtet wird. Dort wird berichtet, dass Gott sich die Menschheit angeschaut hat, einige Jahrhunderte lang, und hat festgestellt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Gott, wenn wir das mit Ehrfurcht sagen dürfen, der hat es bereut. Nein, so steht es dort nicht, dass er den Menschen gemacht hatte. Es reute ihn, aber er hat es nicht bereut. Das ist ein Unterschied. Und Gott hat gesagt, ich will alles menschliche Leben auf der Erde vernichten. Und dazu werde ich eine Flut schicken. Und liebe Freunde, wer sich diese Geschichte, die geht über mehrere Kapitel, wer sich diese Geschichte einmal zu Gemüte führt, sich damit mal beschäftigt, 1. Buch Mose, Kapitel 6 geht es los. Dort hat Gott sich die ganzen Menschen angeguckt und hat nur einen einzigen Menschen gefunden, der Gnade gefunden hat in seinen Augen. Warum? Weil er in einer demütigen Weise gegenüber Gott gelebt hat. Er hat das, was alle wussten, nämlich, dass es einen Gott gibt, der Erde und Himmel gemacht hat, dass es einen Schöpfergott gibt. Das wussten alle Leute, aber er hat dementsprechend gehandelt. Er hat diesen Gott geachtet. Er wusste, was gut und was schlecht ist. Es gab keine Gesetze zu dieser Zeit. Es gab weder das Gesetz vom Sinai, was erst Jahrhunderte später gegeben wurde, an die Nachkommen Abrahams. Es gab kein bürgerliches Gesetz, es gab kein Strafgesetz, es gab keine, die ganzen Gesetzeswerke, die wir heute haben, davon wird nichts gesagt in der Bibel. Die Menschen wussten genau seit dem Sündenfall, was gut und was falsch ist. Sie hatten gegessen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das sind ungefähr 2000 Jahre gewesen, die Menschen dort gelebt haben. Aber obwohl sie wussten, was gut ist, haben sie sich bewusst dazu entschieden und haben gesagt, nein, ich will nicht tun, was gut ist. Sondern sie haben sich dem Bösen verschrieben, der Opposition gegen Gott, ihren Schöpfer. Ob die so weit gegangen sind wie wir heute, sagt uns die Bibel nicht. Wir leugnen ja im Grunde genommen, dass es überhaupt einen Gott gibt, gesellschaftlich. Wir sprechen ihm, wenn es ihn denn geben mag, jedwede Berechtigung ab, in unserem Leben irgendeine Rolle zu spielen, in unserem Gemeinschaftswesen irgendeine Rolle zu spielen. Es darf keine Gesetze geben, die berücksichtigen, dass dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Und es geht nur um die Frage von Mehrheiten. Aber ob es eine absolute Wahrheit gibt, ob es jemanden gibt, der mir wirklich verbieten darf, abzutreiben als Beispiel. Ungefähr 1000 Babys werden jeden Tag in der Bundesrepublik Deutschland legal abgetrieben. Ungefähr 1000 Babys pro Tag. Ist denn da ein Wunder, dass wir ein Rentenproblem kriegen? Es steht keiner mehr auf und sagt, das ist nicht recht, was wir dort tun. Das ist politisch inkorrekt. Und wenn man das vielleicht auch noch mit der Bibel in der Hand begründet, dann gibt es inzwischen Gesetze, die es ermöglichen, solch eine Ansprache auch noch strafbewehrt anzugehen, weil es eine hassproduzierende Rede ist. Hate Speech. Ganz Europa und auch Deutschland gibt es solche Gesetzeswerke. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob die Leute damals so weit gegangen sind, aber das Urteil Gottes war jedenfalls, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll von Gewalttat und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Aber dann sagt Gott, auch wenn ich ein Gericht bringen muss, dann möchte ich doch solche, die sich vor mir demütigen, und da fand Noah Gnade in seinen Augen, die möchte ich retten. Und was hat Gott jetzt gemacht? Gott hat diesem Mann, diesem 500 Jahre alten Mann gesagt, circa 500 Jahre alten Mann gesagt, Noah, du und deine Söhne, er spricht eigentlich nur ihn an, baue dir einen Kasten. 15 Meter hoch, 25 Meter breit, ungefähr 150 Meter lang. 3 Stockwerke, baue den aus Gopherholz, was das ist, wissen wir nicht ganz genau, vielleicht war es Tanne, wie Luther das übersetzt. Nimm Erdharz, nimm Pech und schmier das von außen zu. Mach an die Seite ein großes Tor, wo alles draußen reingehen kann, eine Klappe. Oben umlaufend eine Beleuchtungs-, ich sag mal, und Belüftungs-, Gang von einem halben Meter, eine Elle Höhe. So, und dann arbeite. Liebe Freunde, die Leute, die da drumherum gelebt haben, die haben sich schlapp gelacht. Die sind gekommen und haben gespottet. Die haben den Noah lächerlich gemacht. Die haben versucht, dem, ja, ich weiß nicht, ob es die Unzurechnungsfähigkeitsklauseln damals auch schon gegeben hat, ansonsten hätten sie den irgendwo in die geschlossene Abteilung gebracht. Der Mann ist durchgedreht. Nun, er tat den anderen Leuten nichts Böses. Eigentlich wussten die auch, der führt ein ganz manierliches Leben. Und wenn alle so leben würden wie dieser Noah, das wäre super. Aber da waren die Menschen, die ihm gesagt haben, mich interessiert es nicht, was Gott sagt. Ja, und die haben gesehen, wie er gebaut hat. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ungefähr 100 Jahre lang hat er gebaut. Und dann, irgendwann kam der Tag, an dem Gott die Tiere herbeigeführt hat, die da rein sollten. Von jeder Art sollten ein männlich und ein weiblich rein und 7 sollten rein von den reinen Tieren. Dann kann man sich das ausmalen, wie das gewesen ist. Wie dann vielleicht die Nachbarn oder irgendwelche Verwandten von dem Noah gekommen sind und gesagt haben, Noah, sag mal, was machst du da? Er hat es ihnen erklärt, Gott wird Regen fallen lassen, Gott wird eine Flut kommen lassen und ich baue einen Kasten, eine Arche zur Rettung meines Hauses. Kommt doch auch mit rein. Ja, was kostet das denn mitzufahren? Du, das kostet gar nichts. Und derjenige, der fragt, wird dann vielleicht gesagt haben, ja doch, ich weiß, was mich das kostet. Wenn ich da reinkomme, dann verliere ich die Achtung meines Arbeitskollegen, meines Mannes, meiner Frau, meiner Kinder, meiner Eltern. Dann stehe ich als irgendeiner da, der lächerlich ist. Mein Ruf geht dabei drauf, wenn ich bei dir da in diese Arche reinkomme. Außerdem nichts Genaues weiß man nicht, wenn ich mal so mir anschaue, die letzten Jahrhunderte, niemals hat es so geregnet, dass da irgendwie was gefährlich würde für uns. Wir wissen gar nicht, ob es da wirklich überhaupt geregnet hat. Also alles würde ein bisschen anders werden müssen und dann eine wesentliche Änderung. Und dazu waren die Menschen nicht bereit, das zu glauben. Und die wenigen, die vielleicht da gewesen sein mögen, das zu erwägen, sie sind effektiv aber nicht in diese Arche reingegangen. Dann kam der Tag, an dem Gott gesagt hat, jetzt in 7 Tagen werde ich die Flut schicken. Das war ganz konkret, jetzt geht's los. Aber trotzdem ist keiner gekommen. Und dann ist Noah in die Arche gegangen und dann hat Gott zugeschlossen. Gott hat zugeschlossen. Liebe Freunde, dann war erstmal Ruhe. Vielleicht waren einige froh, dass diese Spinner endlich weg sind. Sollen die doch mit ihrem UFO sonst irgendwo hin, das ist ja alles hochgradig lächerlich. Aber dann fielen die Regentropfen. Und nicht nur ein paar. Dann wurden die Pforten des Himmels geöffnet. Und die Quellen der Tiefe taten sich auf. Und dann gab es einen steigenden Wasserspiegel. Und der vielleicht viele hundert Kilometer entfernte das Meer, das kam immer näher. Das Wasser stieg und stieg und stieg und stieg. Was da passiert ist, wir wissen es nicht genau. Aber Fakt ist jedenfalls, eines Tages kam das Wasser bei der Arche an. Und in 40 Tagen schwamm die Arche. Und dann mögen draußen welche gestanden haben, die mit Hämmern oder mit irgendwelchen Latten, die noch da herumgelegen haben, mit Balken gegen dieses Gebäude, gegen dieses Haus, gegen diese Arche geknallt haben. Noah, mach auf! Noah, mach auf! Du kannst es doch nicht hier draußen lassen! Mach auf! Ich bin doch der Nachbar, mit dem du früher zusammen gegrillt hast. Wie oft bin ich bei dir auf der Baustelle gewesen und hab dir vielleicht geholfen? Zu spät! Irgendwann wurden die Rufe weniger und dann hörten sie ganz auf. Die Arche schwamm. Ungefähr ein Jahr ist die Arche dort auf dem Wasser geschwommen. Und dann ist sie oben auf dem Ararat wieder aufgesetzt. Nach einigen Tagen, nach einigen Wochen konnte Noah die Arche verlassen. 8 Menschen haben dieses unglaubliche Unglück, nein, diese Katastrophe überlebt. Gericht Gottes. Wie viele hätten überleben können? Liebe Freunde, wie viele hätten überleben können, wenn man sich dieses Volumen einmal vor Augen führt? Im Playmobil-Maßstab 1:25 ist diese Arche 6 Meter lang. Da bekommen wir mal so ein ganz kleines bisschen einen Eindruck. Was hätten die machen müssen? Mussten die vorher irgendwelche Leistungen erbringen? Nein. Die hätten mit dem Rollator da reingekonnt. Die hätten sich reintragen lassen können. Die hätten auf Händen und Füßen da reinkriechen können. Sie wären gerettet gewesen. Auch am letzten Tag noch. Aber sie haben es nicht getan. 8 Menschen, Noah und seine 3 Söhne und die 4 Frauen, sind die einzigen, die überlebt haben. Wer meine Worte hört und tut, der ist es, der sein Haus auf den Felsen baut. Und dann können die Winde kommen, dann können die Ströme an dieses Haus schlagen und es bleibt stehen. Die Arche ist geschwommen. 7 Meter war die höchsten Spitzen der damaligen Welt vom Wasser überflutet. Da lebt kein Mensch mehr, kein Tier mehr. Wir finden die Spuren von diesen schrecklichen, katastrophalen Umständen dort. Die finden wir noch unten in den einzelnen Sedimentschichten. Massengräber, riesengroße Strudel, ganze Felder, die heute Ölfelder sind, wo diese ganzen Stoffe alle unter unglaublichem Druck zu Kohle und zu Öl verarbeitet worden sind oder sich gewandelt haben, was früher mal Lebewesen gewesen sind. Liebe Freunde, mit Gottes Wort können wir nicht spaßen. Und wenn irgendwas sicher ist, und das weiß jetzt auch ein Malcolm Young, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Wie kann ich dem entrinnen? Nun, die Bibel macht da ganz klare Aussagen. Und ich möchte ins Johannesevangelium gehen und ich möchte dort aus dem Kapitel 3 einige Verse lesen. Ich möchte Johannes 3, Vers 16 lesen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Aus dem gleichen Evangelium, Johannes Kapitel 5, Vers 5, 24, sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Liebe Freunde, das zu glauben bedeutet, dass ich anerkenne, dass ich in einem Zustand bin, in dem ich verloren bin. Verloren bedeutet, nicht in der Lage, mit Gott in irgendeiner Weise in Berührung zu kommen. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sagt uns die Bibel, ist auch der Gott, der mir das Leben gegeben hat. Mit welchem Zweck? Damit ich Gemeinschaft haben kann mit ihm. Damit ich ein Leben führe mit ihm, damit er mit mir im Austausch sein kann. Damit ich seine Liebe empfinde und ihm wieder Liebe zurückgebe. Dass er mein Gott ist und er mich segnen kann. Das kann er mit einer Kuh nicht machen. Eine Kuh kann nicht beten. Eine Kuh wird nicht gesegnet in dem Sinne. Eine Kuh kann keine Gemeinschaft haben mit Gott. Aber ich als Mensch kann das. Und dafür bin ich angelegt. Das ist der Sinn meines Lebens. In Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und zwar hier in der Zeit meines Lebens, vor meinem körperlichen Tod, wenn er denn eintritt. Und erst recht dann hinterher in Ewigkeit danach, wenn ich bei ihm bin. Wenn ich diese Worte, die Jesus gesagt hat, missachte, dann wartet dieses Gericht auf mich. Wenn ich nicht ihn annehme, und das bedeutet an Jesus glauben, an Jesus Christus, den Sohn Gottes zu glauben, das bedeutet, dass ich anerkenne, dass ich ein verlorener Sünder bin. Das bedeutet, dass ich von mir aus keine Möglichkeit habe, mit Gott in Verbindung zu kommen. Dass die ganzen guten Taten, die ganzen religiösen Übungen, die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche, ein Taufschein, irgendwelche Spendenquittungen oder auch irgendwelche, ja, Nadeln fürs Blut spenden oder sonstige Dinge, dass die vor Gott überhaupt nicht zählen, um in den Himmel zu ihm zu kommen. Das Einzige, was zählt, ist, dass da jemand ist, der meine Schuld auf sich genommen hat. Der keine Schuld hatte und meine für sich genommen hat. Einer, der leben durfte, weil er schuldlos, weil er sündlos ist, aber der freiwillig in den Tod gegangen ist. Und das hat Jesus getan. Aber Jesus hat das nicht pauschal für alle Menschen getan. Er hat es getan im Sinne von für alle Menschen, dass alle die Chance haben, über ihn zu Gott zu kommen. Aber ich muss diesen Weg gehen. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt nicht, dass alle zu ihm, zu dem Vater kommen. Das heißt, dass es nur einen Weg gibt. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen, als nur genau dieser Name Jesus von Nazareth. Der Verachtete, den wir Menschen ans Kreuz genagelt haben und der, obwohl er dort in unglaublicher Qual an drei Nägeln hängend an einem Kreuz aufgerichtet worden ist, das Erste, was er sagte, war: Vater, vergib denen, die mich kreuzigen, sie wissen nicht, was sie tun. Da wurde deutlich, in dieser extremsten, extremen Situation, was in seinem Herzen war. Und das war kein Hass auf seine Feinde, sondern es war Liebe für seine Feinde. Und dieser Reine, dieser Heilige, den konnte Gott gebrauchen, um stellvertretend für mich, den Sünder, ins Gericht zu gehen. Und so hat die Strafe zu meinem Frieden auf Jesus gelegen. Gott hat meine Sünde an seinem Sohn in den 3 Stunden der Finsternis von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags an diesem besagten ersten Karfreitag, wenn wir das so sagen dürfen, gerichtet. Gott hat meine Schuld auf ihn gelegt und er ist in den Tod gegangen. Er, der das Leben ist, für mich. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, wie wir das gerade gelesen haben, jetzt habe ich die Möglichkeit, an ihn zu glauben. Zu Gott zu kommen und zu sagen, ich bin ein verlorener Sünder. Aber weil du deinen Sohn an meiner Stelle bestraft hast, deswegen darf ich zu dir kommen und darf dir jetzt meine ganze Schuld und Sünde aufdecken. Ich bekenne sie dir. Sie tut mir unendlich leid, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nichts ungeschehen machen und ich kann dir auch nichts als Vergütung dafür anbieten, aber dein Sohn hat bezahlt. Und dann sagt Gott, das ist es. Du hast meinen Sohn angenommen als deinen Stellvertreter und deshalb vergebe ich dir. Deswegen mache ich dich frei von aller Ungerechtigkeit. Liebe Freunde, und die Möglichkeit haben wir heute auch noch. Genau die Möglichkeit. Und wenn hier noch einer ist, der das noch nicht getan hat, der noch nicht eine Stunde in seinem Leben weiß, an dem er seine Sache mit Gott klargemacht hat, in dem er seine Sünden bekannt hat und an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat, in dem Sinne, dass er für ihn stellvertretend sterben musste und gestorben ist, und der Gott noch nicht gedankt hat für die große Gabe seines Sohnes, für ihn persönlich, dann möchte ich einfach die Bitte aussprechen, tu es heute. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach ist das Gericht. Und es gibt da nur eine einzige Möglichkeit rauszukommen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem um, was Jesus gesagt hat? Lasse ich es links liegen, ich brauche es nicht? Oder beschäftige ich mich damit, nehme es persönlich an? Und das wünsche ich für jeden der Anwesenden hier und auch von denjenigen, die diesen Mitschnitt heute Abend vielleicht später noch hören. Möge Gott sein Wort an unseren Herzen segnen.